Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, guten Tag. Der englische Dystopieautor George Orwell hat sich mit Blick auf viele Entwicklungen heute wahrscheinlich schon mehrfach im Grab umgedreht. Die meisten von uns tragen mit ihrem Smartphone Kameras und Mikrofone bereits freiwillig in ihrer Hosentasche mit sich herum. Laptops haben serienmäßig Frontkameras, Kontakt-, Telefon- und Adressdaten pflegen wir freigebig in unternehmensgeführte Online-Datenbanken von Facebook und Konsorten ein. Das Ganze geht sogar so weit, dass diesen Sommer in einem Küchengerät, einem Thermomix-Imitat von Lidl, ein eingebautes Mikro gefunden wurde, von dem die Verbraucher bis dato gar nichts gewusst hatten. Kurzum, nie konnten so viele Informationen über uns gesammelt werden wie heute. Und selten waren die Möglichkeiten politischer Repression und der Einschränkung von Bürgerrechten derart groß. Es ist ein zunehmend schmaler Grat zwischen um sich greifenden Sicherheitsinteressen auf der einen und Freiheitsrechten auf der anderen Seite. Ein Problem, das kaum jemand in den letzten Jahren so in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt hat, wie Edward Snowden.
Nachdem ich mit diesem System lange gearbeitet habe, hatte ich die Möglichkeit zur Selbstreflexion. Was habe ich eigentlich mit dieser Arbeit gemacht? Was macht meine Regierung? Es hat nicht den Zweck, die Menschen zu befreien, sondern zu unterdrücken. Es ging um die Kontrolle. Es ging nicht darum, die Demokratie zu schützen, sondern leider eigentlich die Demokratie zu gefährden im Endeffekt.
Sagt der US-amerikanische Whistleblower und ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden im Interview mit Medias Res im Deutschlandfunk. Das Gespräch haben wir gestern für Sie aufgezeichnet. Und bevor Sie davon dann gleich mehr bei uns hören, hier bei Medias Res, möchte ich meinen Kollegen Stefan Fries begrüßen. Er hat Edward Snowden gemeinsam mit dem Kollegen Stefan Koldehoff für Medias Res interviewt. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Fries, lassen Sie uns zunächst auf die Umstände des Gesprächs blicken. Edward Snowden gibt eigentlich selten Interviews. Diese Woche waren es gleich mehrere. Mit verschiedenen Sendern und Printmedien war er im Gespräch, auch mit dem DLF als einzigem Radiosender in Deutschland. Warum gerade jetzt diese Medienoffensive?
Ja, der konkrete Grund ist, dass er ein Buch geschrieben hat, das morgen rauskommt. Permanent Record heißt es, ein Wortspiel mit einer sozusagen eine dauerhafte Aufzeichnung heißt das. Aber er zeichnet gleichzeitig auch sein Leben auf, also eine Anspielung auch auf die Überwachung und sein Leben. Das erscheint morgen und da erzählt er aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend, wie er zum Militär gegangen ist, wie er zum Geheimdienst gegangen ist und welche Gründe ihn dann dazu gebracht haben, vom Mitarbeiter der NSA zum Whistleblower zu werden.
Das Interview mit Snowden zu bekommen war ja auch nicht ganz einfach. Wie sind Sie vorgegangen?
Es dauert, wenn man mit ihm sprechen will. Sie haben eben selbst gesagt, er gibt selten Interviews. Hin und wieder äußert er sich bei Konferenzen und er hat uns gesagt, immer dann, wenn er das Gefühl hat, dass er was Wesentliches beisteuern kann, lässt er sich zuschalten aus Russland, wo er ja gerade im Exil lebt. Und deswegen ist er auch sehr zurückhaltend mit Interviews, weil er sagt, ich möchte nicht, dass meine Person so stark im Vordergrund steht. Und wir haben die erste Anfrage im Dezember 2016 gestartet. Und es hat ein bisschen gedauert, bis man den richtigen Ansprechpartner bekommt, weil er hat einen deutschen Anwalt, er hat einen Anwalt in den USA, er arbeitet für die Freedom of the Press Foundation, einer Stiftung, wo man Ansprechpartner hat, er hat einen eigenen Agenten und die haben uns immer wieder vertröstet und gesagt, nee, jetzt nicht, vielleicht ein andermal. Und Anfang August hat er dann angekündigt, dieses Buch zu veröffentlichen. Und dann sind wir nochmal an ihn herangetreten und haben gefragt, ob es jetzt möglich ist, mit ihm zu sprechen. Und das hat dann noch ein bisschen Vorlauf gebraucht, aber dann hat er uns sozusagen zugesagt.
Sie wollten ihn ja eigentlich auch in Moskau treffen, das hat dann nicht geklappt. Konnten Sie dann einfach vor ein Telefon setzen und mit ihm sprechen?
Ja, das Internet ist halt die Lösung. Es gibt entsprechende Apps, Chat-Apps, auch verschlüsselte, die man gebrauchen kann, obwohl er sogar Google Hangouts vorgeschlagen hat, um darüber zu sprechen. Er meinte, das Ding geht ja sowieso öffentlich. Insofern können wir auch über eine unverschlüsselte, eigentlich problematische App sprechen, wenn es sowieso öffentlich werden soll. Und wir wollten eigentlich hinfahren, um eine technische Sicherheit zu haben, dass das auch alles klappt, weil über diese Internetverbindung haben wir auch zum Teil schlechte Erfahrungen gemacht. Er hat sich dann sehr genau ausgesucht, mit wem er spricht. Wir waren zum Glück dabei.
Danke bis hierhin, Stefan Fries. Wir werden gleich noch en Detail mit Ihnen auch über Edward Snowden aktuelle Aktivitäten als Whistleblower sprechen. Vorher hören Sie eine erste Passage, einen ersten Auszug aus dem Interview, das Stefan Koldehoff und Stefan Fries gemeinsam mit Edward Snowden geführt haben. Und dort haben Sie ihm die Frage gestellt, warum er vom Kollaborateur zum Whistleblower wurde.
Well, there are several moments, and this is a part of the larger narrative of Permanent Record.
Es gab natürlich einige Augenblicke und das ist auch ein Teil des Buches von Permanent Record. Es ist ein Prozess. Wenn ich meine Geschichte, meine Vergangenheit, meine Familie beschreibe, es ist so unvorstellbar, dass ich Regierungskritiker werden sollte. Und die Menschen würden gerne glauben, dass es einen Aha-Moment gab, wie im Kino, dass ich ein besonderes Dokument gefunden habe. Und ich habe tatsächlich Dokumente gefunden, zum Beispiel ein Dokument über das Stellar Wind-Programm. Das war am Anfang der Massenüberwachung der Bush-Regierung. Und selbst nach den Enthüllungen eines Skandals, das wurde alles im Dezember 2005 veröffentlicht. Aber die Presse, zum Beispiel die New York Times, die größte Zeitung der USA, die New York Times hatte die Geschichte und sie hätten diese Geschichte, diesen Artikel veröffentlichen können. Sie hätten öffentlich geben können, dass George Bush gegen die Verfassung verstoßen hat. Aber das Verlagshaus Arthur Sulzberger und Bill Keller von der New York Times haben einen Anruf vom Weißen Haus bekommen, von George Bush und seinem Personal. Und sie haben gesagt, wenn sie diesen Artikel veröffentlichen, werden Menschen sterben. Und sie haben diesen Artikel nicht veröffentlicht, denn sie hatten Angst. Sie wussten, dass es wahrscheinlich nicht wahr war.
And they didn't run the story because they were afraid. They knew it was probably not true. But they, like me, were so filled with doubt and paralyzed by lack of certainty, that they waited.
Aber sie, so wie ich, hatten solche Zweifel und sie hatten keine Gewissheit und deshalb haben sie gewartet. Und George Bush wurde wiedergewählt mit einer sehr kleinen Marge und wenn sie diesen Artikel veröffentlicht hätten, dann hätten wir eigentlich John Kerry gehabt als Präsident und nicht George Bush. Und ich glaube, dass wir das alle übersehen haben. Wenn ich eine Selbstkritik habe, mit der ich wirklich zu kämpfen habe, ist es, dass ich mir wünschen würde, dass ich das früher gesagt hätte. Ich wünschte, ich hätte das während der Bush-Regierung gesagt, obwohl ich das damals nicht wusste. Denn ich glaube, man hätte das ändern können. Barack Obama war so beliebt als Präsident, dass selbst als er einige der schwierigsten Gesetze der Bush-Regierung erweitert hat, konnte er sich einfach entschuldigen, sich verzeihen und die Gesetze etwas umändern und dann einfach weitermachen. Ich frage mich, ob wir vielleicht mehr Widerstand erleben werden unter Donald Trump. Und das habe ich 2017 bereits gesagt. Selbst wenn man Vertrauen in der eigenen Regierung hat, ich rede jetzt nicht von den USA, sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass man immer nur einen Schritt von der Selbstzerstörung entfernt ist. Die Finger sind immer auf den Knöpfen. Wir wissen, dass wir das eigentlich nicht anwenden sollten. Aber wenn die Regierung sagt, ja, es gibt eine neue Bedrohung, die Begebenheiten sind anders, dann könnten sie das machen. Und wenn es soweit ist, dann werden wir keine Möglichkeit haben, da zu widerstehen. Das ist die Gefahr der Massenüberwachung. Wir verlieren die Möglichkeit zu wissen, ob sie alles über uns wissen.
That is the danger of mass surveillance, is we lose the ability to organize if all of our activities are known as they happen.
Edward Snowden im Gespräch mit dem Deutschlandfunk und den Medias Res-Kollegen Stefan Fries und Stefan Koldorf. Und Stefan Fries ist weiterhin bei mir im Studio. Wir sprechen über Whistleblowing. Herr Fries, in seinem Buch schreibt Edward Snowden über seine Kindheit und Jugend. Er beschreibt sich und seine Familie als sehr patriotisch und er schildert, wie er später zum Militär und zum Geheimdienst ging und dort die Überwachungstechnik ja selbst mitentwickelt hat, die er heute anprangert. Wie plausibel und glaubwürdig sind diese Schilderungen?
Ich finde es insofern glaubwürdig, als dass er sagt, das hat sich ja über eine Zeit entwickelt. Er hat uns das ja gerade auch im O-Ton erzählt, dass man nicht an einem bestimmten Punkt zum Whistleblower wird, sondern sich das über die Zeit entwickelt. Er sagt, dass er unter anderem durch die Anschläge vom 11. September sehr politisiert worden ist und zum Patriot geworden ist, wie er gesagt hat, nicht zum Nationalisten, sondern zum Patrioten und gedacht hat, ich muss was tun für mein Land, ich muss es irgendwie verteidigen. Und er ist dann in den Geheimdienst gegangen und hat dort als IT-Analyst gearbeitet, auf sehr vielen verschiedenen Positionen, auch in anderen Jobs, Jobbeschreibungen und hat immer mehr Zugriff bekommen und immer mehr gesehen, was diese Behörde insgesamt macht Und als er das gesamte Ausmaß begriffen hat, hat er gemerkt, das ist eigentlich nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe unter Schutz der Bevölkerung, sondern da wird die gesamte Bevölkerung unter Generalverdacht gestellt und ausspioniert. Und über diesen langen Zeitraum, über den er das erzählt und zusammen mit dem, was man zum Beispiel im Dokumentarfilm Citizen 4 von Laura Poitras vor 5 Jahren gesehen hat, die ihn ja begleitet hat nach Hongkong und ihn gefilmt hat, direkt nach den Enthüllungen, merkt man schon, dass das eine sehr lange Wandlung war. Und er hat ja sehr viele Opfer auf sich genommen, wo er jetzt im Exil gestrandet ist. Ich nehme ihm das ab.
Mhm. Wir haben eben einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit ihm gehört, in dem er auch dezidiert erzählt hat, wie er selbst zum Whistleblower wurde.
Ja. Genau, eben. Und da sagt er eben, es gab eben nicht diesen einen Moment, nachdem ihm immer wieder viele Fragen, wie er gesagt hat, aber das ist eben eine langsame Entwicklung und bis er dann sich entschieden hat, nach außen zu gehen und es wirklich getan hat, lag auch nochmal sehr, sehr viel Zeit, ich glaube mehrere Monate, in denen er darüber nachgedacht hat, bis er es dann wirklich gewagt hat und getan hat und auch keinem gesagt hat, nicht mal seiner Freundin, mit der er heute verheiratet ist, nicht mal seiner Familie, weil er genau weiß, er bringt sie in Gefahr, weil wenn sie das wissen und sie werden befragt und haben es nicht gemeldet, dann werden sie auch in den Knast gehen.
So schildert er das. Er engagiert sich mittlerweile für Journalismus, ist Präsident der Freedom of the Press Foundation, einer Stiftung, die sich für Pressefreiheit einsetzt. Vielleicht noch ganz kurz, was kann er von seinem Exil in Russland aus überhaupt anschieben und bewirken?
Er kann ja relativ viel tun. Wir haben ja mit ihm auch über Leitung gesprochen, also per Internet-App. Und ich glaube, dass er in dieser Art und Weise auch mit anderen kommunizieren wird und auf diese Weise eben etwas für Whistleblower tut, dass sie ihre Informationen an Journalisten liefern können, dass sie Signal als sicheren Messenger weiterentwickeln können. Aber er hat natürlich auch eine repräsentative Stellung. Dadurch, dass er so prominent ist, ist er natürlich ein wichtiges Aushängeschild für diese Stiftung.
Und an dieser Weiterentwicklung von Sicherheitstechnik über diesen Chat-Messenger Signal ist er also auch mitbeteiligt. Und um die zunehmende Einschränkung von Pressefreiheit und was ihm daran Sorge bereitet, geht es im folgenden Abschnitt, in dem Sie mit Edward Snowden über die Zukunft des Journalismus sprechen.
But yes, when we talk about independent journalism and threats to it, these come from many directions.
Wenn wir über unabhängigen Journalismus sprechen und die Bedrohungen, kommen diese Bedrohungen aus verschiedenen Richtungen. Ich sehe in den USA einfach, dass immer mehr Medien unternehmerisch handeln. Wenn alles umsonst weggegeben wird, ist das problematisch. Deshalb haben sie jetzt ein Überwachungsmodell, ein Werbemodell kreiert, wo sie wirklich große Hoffnung haben. Aber die Menschen, die diese Werbungen schalten möchten, sind Facebook und Google. Das sind die Menschen, die diese Netzwerke betreiben. Also wenn man sich die Umsätze anschaut, sehen wir, dass eine große Anzahl nicht an diese Verlagshäuser gehen, sondern an die Werbetreiber gehen, an diese Internetgiganten. Und das sind eigentlich genau diejenigen, die den Journalismus ausverkaufen und gefährden. Also strukturell gibt es eine Bedrohung für die Ethik des Journalismus, denn das System ist einfach angreifbar. Gegebenenfalls ist das nicht so ein Problem in Deutschland, gegebenenfalls gibt es da größere öffentliche Unterstützung, aber darüber hinaus gibt es eine deutlich gravierende Bedrohung, nämlich man kann ja in Anführungsstrichen Journalismus haben, aber was wir brauchen ist nicht nur eine Zeitung, nicht nur Geschichten, sondern wirklich bedeutsame Informationen. Wenn der Journalismus nur Geschichten produziert, die die Menschen sich wünschen, statt Informationen zu veröffentlichen, die die Menschen wirklich brauchen, dann haben wir eine der größten Säulen einer offenen Gesellschaft verloren. Und das ist eine der unabdingbaren Strukturen, um eine gesunde Demokratie aufrechtzuerhalten. Denn eine nicht informierte Öffentlichkeit kann nicht informiert wählen. Das ist das, was ich zentral gesehen habe. Die Struktur des Internets, die Aktivitäten der Geheimdienste, ob wir von Überwachung durch die Regierung oder Überwachungskapitalismus sprechen. Was wir gesehen haben, wie gesagt, ob es um Überwachung durch Regierung oder durch den Kapitalismus ist, einfach immer mehr Aggression. Sie möchten die Quellen des investigativen Journalismus ausstampfen. Den Regierungen wissen, dass sie Zeitungen oder Verlagshäuser nicht anklagen können. Das ist etwas, was viele Menschen in den USA glauben, aber das wird jetzt in Frage gestellt im Fall Julian Assange. Und der ist ein Verlagshaus, ein Verleger. Der hat sehr viel veröffentlicht und jetzt versucht die US-Regierung, ihn einzusperren. Aber wenn wir darüber hinaus schauen, investigativer Journalismus basiert auf der Garantie der Kommunikation zwischen Journalisten und den Quellen. Wenn man als Journalist jemanden in der Regierung oder von einem Konzern, wenn man sie nicht überzeugen kann, dass man sie schützen kann, dass sie nicht ins Gefängnis geworfen werden, dass sie nicht im Exil leben müssen bis zu ihrem Lebensende, dann werden immer weniger Menschen dieses Risiko angehen. Und dann wird man sehen, dass es immer weniger Whistleblower geben wird, gerade dann, wenn man sie braucht. Konzerne sehen so viel, was wir machen. Selbst wenn Microsoft ein Leck hat, können sie intern ermitteln. Sie können schauen, wer intern auf ein gewisses Dokument Zugang hatte und wer dann dafür zuständig ist, dass es veröffentlicht wurde. Waren sie auf der Seite dieser Zeitung? Sie können diese Ermittlungen betreiben und dadurch können sie Verdächtige ausfindig machen und sie oft auch verurteilen. Und deshalb sehe ich leider, dass der investigative Journalismus wirklich gefährdet ist. Und wenn wir da nichts gegen unternehmen, dann werden wir nur Unterhaltungsmedien haben. Manchmal, wenn man eine freie Gesellschaft aufrechterhalten möchte, dann muss man unangenehme Sachen wissen.
But sometimes to retain a free society, you have to know things that are uncomfortable, things that people do not want to be said.
And you as the president
und Sie sind Präsident der Stiftung für Pressefreiheit. Was schlagen Sie vor? Was könnten wir machen? Was kann jeder machen?
Well, much of the work of the Freedom of the Press Foundation.
Viel der Arbeit der Stiftung der letzten Jahre ging um die Entwicklung technischer Systeme, dass wir die Anonymität der Quellen garantieren können. SecureDrop heißt das System. Und alle großen Zeitungen, New York Times, Washington Post, einige in Deutschland auch, die Journalisten können und die Quellen können sich verbinden mit diesem anonymen System. Das ist ein bisschen wie das Darknet, das Tor-Netzwerk. Und da gibt es überhaupt keine Spuren, dass sie da waren, wenn sie das richtig machen. Da können sie Dokumente an dieses Haus einreichen, ohne dass das Haus ihre Identität wissen muss. Und sie können nach und nach Kommunikation hin und her schicken. Die Journalisten können dann sagen, ob sie die Dokumente authentifizieren konnten. Und so sind die Quellen weniger einfach aufzufinden. Das Problem ist aber, dass diese technischen Methoden dazu führen, dass immer mehr Last auf die Journalisten und auf die Whistleblower übertragen wird. Wir möchten keinen Krieg zwischen Regierungen und Konzernen auf der einen Seite und Medienhäusern auf der anderen Seite sehen. Denn wir werden immer verlieren. Wir werden vielleicht genügend gewinnen, um frei zu bleiben, aber wir möchten nicht nur überleben, wir möchten erfolgreich weiterleben. Und deshalb ist die langfristige Arbeit der Stiftung für Pressefreiheit zu zeigen, dass wir uns darum kümmern, dass es uns nicht egal ist. Und damit die Öffentlichkeit sich auch darum sorgt und sich auch darum kümmert, müssen sie verstehen. Sie müssten dann verstehen, wie die Welt aussehen würde ohne Menschen wie Julian Assange. Der hat viele gültige Punkte. Sie müssen den Mann nicht mögen. Aber wenn es Verlagshäuser gibt, wenn es Verleger gibt, die Informationen veröffentlichen, wo alle Zeitungen sagen, ja, das ist im öffentlichen Interesse. Washington Post, New York Times haben darüber berichtet. Wenn wir danach dann sagen, okay, vielen Dank, aber jetzt ab ins Gefängnis, da müssen wir uns einfach überlegen, was die Folgen wären. Nicht nur, was Julian Assange angeht, aber für alle anderen Medienunternehmen, Medienhäuser auf der ganzen Welt. Ich glaube nicht, dass die Regierungen dieser Welt diese Rolle haben sollten, dass sie bestimmen sollten, was veröffentlicht werden sollte oder nicht. Ich finde, dass die Presse die Monopolstellung der Regierungen am besten kontrollieren können. Deshalb ist ein Recht auf Veröffentlichung, Recht auf freie Rede sehr wichtig. Es wird immer Menschen geben, die das missbrauchen, um Menschen zu verletzen. Aber das können wir ja auch schlichten, das können wir auch lösen. Wir können sie an die Gesetze halten. Aber wir sollten das nicht so machen, indem wir genau die Freiheiten zerstören, die diese Gesetze eigentlich schützen sollten.
Edward Snowden im Medias Res Interview mit dem Deutschlandfunk-Kollegen Stefan Fries und dem Kollegen Stefan Kolderhoff. Und Stefan Fries begrüße ich weiterhin an meiner Seite heute hier im Studio. Es gibt in Deutschland seit dem Wochenende eine Debatte über Asyl für Edward Snowden. Seine befristete Aufenthaltsgenehmigung läuft im Frühjahr 2020 aus, seine Aufenthaltsgenehmigung für Russland. Sicherlich auch mit ein Grund für seine aktuelle Medienoffensive. Wie sind denn seine Aussichten, etwa in Deutschland Asyl zu bekommen?
Naja, er hat das jetzt sehr allgemein formuliert, noch keinen konkreten Antrag auf Asyl gestellt, sondern das ausgelotet und sich schon Absagen eingehandelt von CDU-Vertretern. Der CDU-Europaabgeordnete Daniel Kaspari hat das heute Mittag im Deutschlandfunk auch nochmal gesagt. Er habe Vertrauen ins US-Rechtssystem, während Snowden ja sagt, ich habe diese Vertrauen nicht, weil ich nach einem Gesetz von 1918 angeklagt werde und mich nicht öffentlich verteidigen darf. Ich darf gar nicht sagen, warum ich das gemacht habe, und es spielt auch völlig gar keine Rolle, was tatsächlich die Geheimdienste gemacht oder nicht gemacht haben. Ich werde dafür verurteilt. Insofern, die Debatte geht weiter, aber die Frage ist, ob sich wirklich EU-Vertreter, Politiker in den Ländern mit den USA anlegen wollen unter Donald Trump.
Nun hat Edward Snowden mit seinen Enthüllungen einen Beitrag zum Journalismus geleistet und mit seinem Einsatz für Pressefreiheit auch sich für Journalismus verstärkt eingesetzt. Da ist die Versuchung möglicherweise ja auch groß, im Gespräch mit ihm seine Position zu verteidigen oder schnell zu übernehmen. Wie ist es ihm gelungen, kritisch zu bleiben?
Ja, man kann ihm ja so trotzdem kritisch begegnen, weil er war ja Teil des Systems. Whistleblower sind ja immer Teil des Systems gewesen, dass sie nachher anklagen. Und welche Rolle er da gespielt hat, haben wir im Interview auch ihn gefragt, was das denn war und warum er sich gewandelt hat. Das können sie schon machen. Und das Wichtige ist auch immer offen zu legen, was sie nicht wissen. Wir haben zwar mit ihm gesprochen, er sagt, er sei in seiner Wohnung in Moskau gewesen, aber das können wir natürlich nicht nachprüfen. Deswegen ist es immer auch wichtig zu sagen, was wir einfach nicht wissen können.
Vielen Dank, Stefan Fries, für Ihre Einschätzungen und für Ihren Besuch heute bei uns in der Sendung. Das war unser Medias Res Spezial zu Whistleblower Edward Snowden. Das komplette einstündige Interview finden Sie in deutscher Übersetzung und auch im englischen Original in unserer kostenfreien DLF Audiothek App und auf unserer Internetseite unter deutschlandfunk.de und unter deutschlandfunk.de/mediasres. Mehr über sein Buch Permanent Record heute Abend in Andruck um 19:15 Uhr im Deutschlandfunk. Für Sie bis hierhin, Miriam Kitt. Tschüss.